Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Verschwommene Wahrheit. Das kann doch wohl nicht wahr sein, schimpft die Stimme am anderen Ende der Leitung. Diese Fotos sind eine absolute Katastrophe. Alles ist unscharf und wir haben dir dafür ein Vermögen bezahlt. Der wütende Anruf kommt von der vollkommen aufgelösten Agenturchefin Celine, die Nova erst wenige Tage zuvor engagiert hat, das Event anlässlich der Präsentation einer neuen Sonnenbrillenkollektion mit der Kamera zu begleiten. Die vor allem bei den jungen und urbanen Hipstern angesagte Fotografin, die in den sozialen Medien mittlerweile fast 150.000 Follower für sich und ihre Bilder begeistert, ist geschockt. Erst vor einer halben Stunde hat die ebenso selbstbewusste wie erfolgsverwöhnte Nova ihrer Auftraggeberin Celine die, wie sie findet, sehr gelungenen Bilder per Online-Link zur Verfügung gestellt und ihre emotionale Reaktion trifft sie völlig unvorbereitet. Aber das kann doch nicht sein. Ich habe die Bilder doch gecheckt. Hast du sie dir vielleicht im Vorschau-Modus angesehen? Da ist die Auflösung nicht so hoch. Die Antwort der vollkommen außer sich zu sein scheinenden Werberin kommt wie aus der Pistole geschossen. Sag mal, Mädchen, willst du mich eigentlich verarschen? Ich bin seit 25 Jahren in der Branche. Wie alt bist du noch gleich? Glaubst du, ich schaue mir zum ersten Mal digitale Fotos an oder ich habe Sehstörungen? Ein lautes Geräusch direkt an ihrem Ohr lässt Nova vor Schreck zusammenfahren. Erbost hat Celine den Hörer ihres orangenen Retro-Telefons auf die Gabel geknallt. Nova ist vollkommen konsterniert. So redet sonst niemand mit ihr. Marek, ein befreundeter Grafiker, mit dem sich Nova den Coworking Space in einem ehemaligen Ladenlokal teilt, schaut besorgt von der anderen Seite des Raums zu ihr hinüber. »Was war das denn?«, fragt er. Nova öffnet die Datei und winkt ihn zu sich herüber. »Sehen diese geilen Bilder für dich etwa unscharf aus?« und schaut Marek dabei triumphierend an. Statt sie sofort mit der erwarteten Antwort zu beruhigen, sagt Marek erst einmal gar nichts. Kein gutes Zeichen. Mit ernster Miene und geschultem Blick klickt sich ihr ehemaliger Kommilitone durch die Bildauswahl auf ihrem riesigen Monitor. Dann schaut er sie mit einer Mischung aus Unverständnis und Mitleid an. Novalinchen, wohlwollend geschätzt, sind 85% dieser Bilder für die Tonne. Die anderen kann ich vielleicht noch mit meinem neuen Bildbearbeitungstool retten, aber Nova versucht cool zu bleiben. Noch streiten Ohren, Gehirn und Menschenkenntnis darüber, ob sich Marek einen geschmacklosen Scherz erlaubt. Aber sein Blick zerstreut diese Vermutung augenblicklich. Die sonst so coole und selbstdisziplinierte Frau bricht in Tränen aus. Der emotional vollkommen überforderte Marek tut in diesem Moment das einzig Richtige und nimmt seine gute Freundin tröstend in den Arm. Was Marek nicht weiß: Schon seit einigen Monaten hat die eigentlich topfitte Nova immer wieder Wehwehchen, wegen derer sie mittlerweile sogar bei einer Neurologin in Behandlung ist. So ereilen sie immer wieder Schwindelanfälle. Sie leidet unter starken Kopfschmerzen und hat manchmal das Gefühl, dass ihr körperliches Gleichgewicht gestört ist und sie wackelig auf den Beinen ist. Während alle ihre Freunde weiterhin auf der Überholspur leben, versucht Nova verzweifelt mitzuhalten, muss aber immer öfter, möglichst unbeobachtet, Pausen einlegen. Es ist, als ob ihr Körper nicht mehr richtig funktioniert und die daraus erwachsende Unsicherheit macht ihr schwer zu schaffen. Jeden Morgen, wenn sie ihre Kameraausrüstung packt und sich auf den Weg zu einem neuen Job macht, fühlt sie sich unsicher und verletzlich im eigenen Körper, der schon so lange ihre zuverlässige Festung gegen alle Widrigkeiten des Lebens ist. Nova hat gehofft, dass diese Symptome von allein verschwinden würden. Doch die Wochen vergehen und es wird sogar schlimmer. Ihre Neurologin, Frau Dr. Lilo Weimer, versucht zunächst, die junge Fotografin zu beruhigen. Sie empfiehlt Nova, die im gleichen Alter wie ihre eigene Tochter ist, gleich im ersten Termin regelmäßigen Schlaf und eine Reduzierung der von ihr zwinkernd erwähnten Feierabenddrinks. Doch mittlerweile sehen sich die Frauen bereits zum dritten Mal. Und neuerdings beschränkt sich die Nervenärztin nicht mehr auf gut gemeinte Ratschläge, die auch von Novas Mutter stammen könnten, die nie eine Universität von innen gesehen hat. Beim letzten Termin in ihrer hellen Innenstadtpraxis spricht die Medizinerin nun von vestibulären Störungen. Auf Novas Nachfragen die schlaue Bezeichnung für Störungen des Gleichgewichts sind. Soweit waren sie doch eigentlich schon im ersten Anamnesegespräch gewesen. Und Nova ist es schließlich da, um geheilt zu werden, nicht um Latein-Nachhilfe zu bekommen. So beschließt sie enttäuscht, sich anderswo Hilfe zu suchen, leidet aber vorerst still weiter und versucht nach außen ihre starke Fassade zu wahren. Zu viel hängt in ihrer Selbstwahrnehmung vom Image als Profi ohne Schwächen ab. Und wenn selbst eine promovierte Neurologin nicht herausfinden kann, was ihr fehlt, dann liegt es wahrscheinlich eh nur an ihrem intensiven Lifestyle, den langen Arbeitstagen mit wenig Schlaf und Erholung. Nova beschließt, besser auf sich Acht zu geben und startet, wie nach einem guten Neujahrsvorsatz, direkt am selben Abend damit. Sie ignoriert stoisch die Nachrichten ihrer Freunde, die sie alle noch auf ein paar Drinks in die Bars der Nachbarschaft locken wollen. Stattdessen geht sie nach einem leichten Abendessen so früh ins Bett wie seit Jahren nicht mehr. Offensichtlich ist der Körper begeistert von dieser Entscheidung, denn Nova schläft bereits wenige Minuten später mit einem Kinderhörspiel in den Ohren ein. Doch mitten in der Nacht wird sie von starken Unterleibsschmerzen geweckt, die sich anfühlen, als würde eine glühende Klinge in ihr gedreht. Die Schmerzen sind so intensiv, dass es Nova nicht gelingen will, aufzustehen. Nach einer quälenden Dreiviertelstunde, in der sie immer wieder kurz davor ist, den Notruf zu wählen, gleitet sie dann schließlich schweißgebadet und zu Tode erschöpft zurück in den Schlaf. Am nächsten Morgen sind die Schmerzen zu ihrer Überraschung weg. Doch etwas Derartiges möchte sie unter keinen Umständen ein weiteres Mal erleben müssen. Als sie beim Anruf in der Praxis ihrer Gynäkologin von den nächtlichen Torturen berichtet, erkennt die erfahrene Sprechstundenhilfe sofort einen medizinischen Notfall. Mit dem Taxi fährt Nova in die gynäkologische Privatklinik und wird direkt zu ihrer Frauenärztin vorgelassen. Frau Dr. Martina Wensing ist eine erfahrene Medizinerin und routinierte Chirurgin, die nach einer eingehenden Untersuchung auf dem Ultraschall auf Anhieb die Ursache für Novas unruhige Nacht findet. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Unglaublich krank. Und hallo Martin.
Hallo.
Wie geht es dir heute?
Ja, ganz gut.
Gut, dann widmen wir uns auch gleich unserem Fall. Wir haben den ersten Teil der Geschichte gehört. Wir haben Nova kennengelernt, eine junge Fotografin, die auf der Überholspur lebt, so wird es erwähnt in der Geschichte, die erfolgreich ist, die allerdings in jüngster Zeit, ich zähle auf, an Schwindelanfällen leidet, Vertigo sagt man da auch gerne zu, Kopfschmerzen hat, Gleichgewichtsstörungen und sich wackelig auf den Beinen fühlt. Und das herausstechendste Merkmal, so beginnt auch unsere Geschichte, die als Fotografin die Unschärfe ihrer eigenen Bilder, ihrer eigenen Fotos nicht in der Lage ist zu erkennen.
Ganz genau, ja.
So, was setzt sich für dich dafür ein scharfes Bild zusammen?
Ja, wir sehen ja hier wieder ganz verschiedene Symptome, die wir hier präsentiert bekommen. Und wenn wir hier eins vielleicht rausgreifen, also das Thema Sehen und Einschränkung der Sehschärfe, der sogenannte Visus. Also das bezeichnet ja quasi die Fähigkeit des Auges, zwei Punkte in einem bestimmten Abstand voneinander getrennt wahrzunehmen.
Das nennt man Visus?
Ja.
Ah, mhm.
Und das ist ja so ein Maß für das Auflösungsvermögen des Auges. Und wenn sie jetzt zum Beispiel auf den Bildschirm guckt und dann nicht richtig die Bilder sieht oder verschwommen sieht, kann das durchaus dann halt auch in diesem Bereich dann fallen.
Aha.
Ne? Also das wäre jetzt halt mal zu klären, warum hat sie diese Sehstörung? Und da wäre ja auch der erste Schritt dann vielleicht zu einem Augenarzt oder einer Augenärztin zu gehen.
Nova begibt sich in die Behandlung einer Neurologin, was ja auch nicht von ungefähr kommt, weil sich zu diesen Sehstörungen eben
kann man auch machen, klar.
Schwindelanfälle, also ein ganz schön komplexes Bild ergibt und kommt da aber auch nicht weiter. Ich würde bei sowas ja auch ganz schlicht immer denken an die Halswirbelsäule, an eingeklemmte Nerven, an Bandscheiben zum Beispiel, die auf Nerven drücken. Da wird's einem schwindelig, da hat man Gleichgewichtsstörungen. ob das auf die Sicht sich auch auswirken kann?
Also durchaus, wenn du halt starke Verspannung dann auch im Bereich der Halswirbelsäule oder der Halsmuskulatur hast, kann das sich durchaus auch aufs Sehen auswirken. Mhm. Auch das Schwindelgefühl könnte sich darüber erklären lassen. Aber es ist halt schwierig. Deswegen der erste Schritt jetzt von unserer Patientin zum Neurologen, um dann halt erstmal die ganzen schlimmen Sachen auszuschließen. Ne? Also es könnte ja auch theoretisch ein Schlaganfall sein.
Mhm. Oh ja, da hast du recht.
Oder andere Dinge, die in den neurologischen Bereich passen. Das kann aber auch halt sein, dass es sich nur auf die Augen bezieht. Dann wäre der Weg halt über den Augenarzt oder als sogenannte Konsilleistung, dass das zusammen dann vielleicht auch passiert. Also Neurologe guckt drauf, der Augenarzt guckt da nochmal drauf. Mhm. Und dann würde man zum Beispiel erstmal ermitteln beim Augenarzt, ist da irgendwas mit den Augen nicht in Ordnung? Also, dass man die Sehschärfe mal bestimmt. Ne?
Ja.
Du kennst ja diese Sehtafeln, die sogenannten Snellen-Tafeln. Mhm. Und also dass man dann halt guckt, auch auf einem bestimmten Abstand, dass man dann Zahlen erkennt und so weiter, wie gut. Und kann man das halt richtig auch verifizieren, was da steht. Und dann kann man das schon mal einschätzen, ob irgendwas mit dem Sehen ist. Und dann, dass man die Augen auch nochmal entsprechend anguckt, sich die Netzhaut vielleicht nochmal anguckt. Mhm. Auch vielleicht eine Perimetrie macht, also dass man sieht, wie das Sichtfeld überhaupt ist oder ob das eingeschränkt ist. Das kann ja auch bei ihr vorliegen.
Grundsätzlich ist denn denkbar, dass die Einschränkung der Sehfähigkeit auch zu Schwindel führen kann oder zu Gleichgewichtsstörungen? Also kann das Organ Auge Gleichgewichtsstörungen bedingen?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn du nicht richtig fokussieren kannst, wenn du das immer versuchst auszugleichen, dann kann das durchaus auch Schwindel auslösen. Mhm. Und Gleichgewichtsstörungen auch auslösen. Deswegen gehört das halt auch bei so einer Schwindeldiagnostik immer dazu, dass man die Augen anguckt, aber auch die Ohren, ne? Unser Gleichgewichtsorgan, dass da halt nochmal geguckt wird über den HNO-Arzt. Ja. Also da kommt halt hier bei diesem Fall sehr, sehr viel zusammen, was halt abgeklärt werden müsste.
Die Frage, die ich mir oft stelle, ist, also wenn ich jetzt denke, es ist ein optisches Problem, das heißt, das Auge ist das Organ. Mhm. Wenn ich wahrnehme, ich sehe schlecht, also ich stelle mir jetzt gerade vor, ich probiere eine Gleitsichtbrille aus und habe die Problematik, ups, wenn ich nach unten gucke, dann ist der Boden plötzlich nicht mehr in dem Abstand, ich sehe den plötzlich näher und vertrete mich, dann weiß ich, das ist ein optisches Problem. Jemand anders nennt das aber zum Beispiel ich habe ein Gleichgewichtsproblem. Wie geht man damit um, mit einer sozusagen Unschärfe der Symptomdarstellung oder der Symptomerklärung?
Naja gut, also wenn jetzt ein Mediziner das erklärt, erklärt das natürlich anders als vielleicht ein Patient oder Patientin. Das muss man dann entsprechend auch einschätzen können. Also du sagst ja zu Recht, also dass halt Sehstörungen dann auch dieses Gleichgewichtsgefühl stören kann, weil das Gehirn das einfach auch nicht so schnell verarbeiten kann. Also wenn irgendwie bestimmte Sehschwächen bestehen oder du die ausgleichst mit einer Brille und guckst dann darunter durch, dann ist das halt schon ein ganz komisches Gefühl dann auch. Aber du musst halt erstmal schauen, ist das das Problem jetzt? Also die Augen?
Also muss man
die Ohren oder ist das irgendwas anderes?
Und man muss Begrifflichkeiten, weil es dauert ja eine ganze Weile, bis man dasselbe meint, wenn man das Gleiche sagt. Man muss das ja sehr filtern, wie jemand sich ausdrückt, um herauszufinden, was meint diese Person jetzt wirklich?
Ja, das auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an meine tägliche Arbeit denke, wir bekommen ja immer sehr, sehr viel Schilderung auch von dem Patienten schriftlich.
Ja.
Und wenn du das liest, ist das meistens ganz anders, als wenn du den Patienten gesehen hast und der dir das nochmal erzählt. Weil das Geschriebene, der kann das vielleicht gar nicht oder die kann das vielleicht gar nicht so ausdrücken.
Nicht in Worte fassen.
Wie wenn du dann mit jemandem am Tisch sitzt und da wird das dann nochmal richtig ausführlich erklärt und du siehst vielleicht dann auch die Symptome selber.
Ja. Ne?
Und deswegen bin ich dazu übergegangen, fast alle Patienten dann auch zu sehen und nicht nur auf Papier irgendwie zu entscheiden. Ne?
Ja. weil du gar nicht in der Lage bist, eben diesen Filter dann
kann man
anzusetzen.
Auch nicht.
Nein,
nee. Das ist auch, und ja. Genauso ist das halt, wie jemand irgendwie auch was erklärt. Also zum Beispiel ein Kind beschreibt das ganz anders und lokalisiert ganz anders, als vielleicht ein Erwachsener das kann. Und vielleicht jemand, der eine Demenz hat, der auch Beschwerden zum Beispiel hat, der kann das vielleicht auch nicht mehr richtig so äußern oder andere neurologische Störungen. Ne? Da bist du vielleicht dann auch auf Fremdschilderung von Angehörigen, von Freunden und so weiter angewiesen,
ja.
Um dann überhaupt erstmal zu begreifen, was da los ist.
Ja, und also, auf deine Sinne. Eben, dein Sehen, dein Hören.
Das Fühlen dann auch. Ne? Also ganz viele Sachen, die da eine Rolle einfach spielen auch bei der Diagnostik.
Gut, bei Nova kommt jetzt noch ein erschreckend schmerzhaftes Symptom dazu, zum Ende des ersten Teils der Geschichte, dass sie nachts erwacht mit starken oder allerstärksten Unterleibsschmerzen.
Ja, genau.
Und damit endet unser erster Teil.
Ja.
Unterleibsschmerzen können eine Vielzahl an Ursachen haben.
Also vielleicht nochmal zur Erklärung. Unterleibsschmerzen, also oder Beckenschmerz oder der Unterbauchschmerz bezeichnet ja Schmerzen, die im unteren Bereich des Bauches unterhalb des Nabels.
Ja,
auftreten. Und die können halt akut auftreten oder die können auch chronisch sein.
Ja.
Und du hast es schon gesagt, viele unterschiedliche Ursachen haben. Und die können halt auch verschiedene Schmerzcharakteristika aufweisen. Also die können stechend sein, ziehend sein, krampfartig sein. Und das hat ja alles unterschiedliche Symptome. Und das kann ja auch.
Das sind ja für euch ganz wichtige Informationen, dass jemand seinen Schmerz beschreiben kann.
Ja,
also dass
wichtig.
Er unterscheiden kann. Sticht mich etwas? Krampft es in meinem Bauch? Wie bringt man das jemandem bei?
Du musst es einfach abfragen. Mhm. Also ich frage dann halt, sind die eher stechend, so als würde jemand irgendwie ein Messer stechen oder Nadeln stechen oder ziehend, also dass du das Gefühl hast, da reißt dich irgendwas auch auseinander oder krampfartig, das kennt ja eigentlich jeder. Ne?
Ja, leider.
So krampfartige Unterbauchschmerzen, kurz vorm Durchfall. So, das sind ja so Sachen, die kann man schon gut einschätzen. Und dann fragt man halt auch nach den begleitenden Symptomen. Übelkeit, Erbrechen, besteht vielleicht Fieber, Durchfall oder Blutungen, die aufgetreten sind, Darmblutung. Und das sind halt so Sachen, die braucht man einfach als weitere Informationen, um dann zu entscheiden, in welche Richtung das geht.
Ja, und Schmerzen können auch durchaus so stark sein, egal in welchem Körperteil sie vorkommen, dass der Schmerz alleine Übelkeit auslöst,
ne? Und du hast ja gerade nochmal angesprochen, die Ursachen, können wir vielleicht auch nochmal kurz eingehen. Also es gibt die gängigen gynäkologischen Ursachen.
Bei der Frau.
Bei der Frau, ja. Menstruationsbeschwerden, die regelmäßig auftreten dann. Ne?
Ja.
Die sind dann meistens so als Krämpfe werden die empfunden und berichtet. Also ich kann es jetzt nicht nachvollziehen, habe es ja noch nicht durchgemacht, aber du kannst das vielleicht bestätigen.
Krampfartig, ziehend,
dann
Magnesium hilft. Im Vorfeld der Menstruation als kleiner Tipp.
Ja, und häufig ist da ja auch ein sehr hoher Schmerzmittelverbrauch bei einigen Patienten.
Ja, durchaus.
Dann das Thema der Endometriose. Also,
die immer abgeklärt werden sollte, wenn Menstruationsschmerzen regelmäßig auftauchen und sich verschlimmern. Ja.
Dann die Zysten an den Eierstöcken. Also das sind ja diese flüssigkeitsgefüllten Bläschen, die Schmerzen verursachen können. Besonders wenn sie so reißen dann auch oder platzen.
Ja.
Ne? Dann das Thema der Myome, das sind gutartige Tumore in der Gebärmutter, die dann halt Druck und Schmerz verursachen können, also vor allen Dingen auch so ein Druckgefühl. Dann in selteneren Fällen die Eileiterschwangerschaft auch.
Da ist ja Gefahr im Verzug.
Ja, und was passiert das? Ist eine Schwangerschaft, die quasi außerhalb der Gebärmutter, also meistens im Eileiter dann stattfindet und die schwere Schmerzen und auch lebensgefährliche oder lebensbedrohliche Komplikationen verursachen kann. Also das ist halt was man relativ schnell dann auch abklären muss und auch in meinem Kopf haben muss. Dann gibt's die gastrointestinalen Ursachen, also das typische Reizdarmsyndrom.
Oh, wie gemein, dass du sagst typisch.
Ja, es haben viele, ne? Also das sind so chronische Magen-Darm-Erkrankungen, die machen Schmerzen, Blähungen. Und
Entzündung.
Auch eine Änderung der Stuhlgewohnheiten. Dann Appendizitis, da wo man auch schon im Kindesalter Blinddarm.
Hast du Blinddarm? Entzündung, hast du Blinddarm. Blinddarm hat jeder.
Ja.
Aber Blinddarmentzündung, die möchte man nicht haben.
Ja, und aber das ist halt auch, da wird ja auch schon im Kindesalter bei den Bauchschmerzen ganz häufig drauf geachtet. Das sind dann starke, plötzlich einsetzende Schmerzen im rechten Unterbauch, die dann auch wandern. Ne?
Mhm. Gibt es da eine Möglichkeit, es gibt ja solche Drucktricks, dass man, wie man erkennen kann, was möglicherweise die Ursache ist?
Ja. Wenn man ist ja einmal ein wichtiger Punkt, das Fieber, also auch der Unterschied zwischen rektaler, also
Temperatur im Popo gemessen.
Genau, und dann zum Beispiel im Ohr gemessener Temperatur, dass das halt auch ein Temperaturunterschied von 1 Grad zum Beispiel ist.
Das ist immer ein guter Hinweis.
Und dann halt kann man auch das Kind dann zum Beispiel mal auf einem Bein hüpfen lassen.
Ah, ja. Das kannte ich noch nicht.
Das ist halt auch ein ganz wichtiger Diagnostikpunkt, der vor allen Dingen von den Kinderärzten dann häufig durchgeführt werden.
Das heißt, wenn dieses Hüpfen auf einem Bein besonders schmerzhaft ist, dann ist das ein Hinweis auf Blinddarmentzündung.
Ja. Und dann das Thema, vor allen Dingen, du hast es gesagt, beim Abtasten des Bauches. Das ist ja dieser typische Appendizitis-Druckschmerz im rechten Unterbauch, also wenn du drauf drückst und dann direkt schon so eine Abwehrspannung dann entsteht. Und man hat dann zum Beispiel auch dieses Loslassen,
genau,
dieser Loslassschmerz, ne? Also das Loslassen, das ist der Rebound Tenderness, nennt man das.
Rebound Tenderness. Mhm.
Wenn ich jetzt als Arzt dann auf den Bauch drücke und dann schnell loslasse, das kann dann halt, löst dann so einen Schmerz aus. Und das kann halt auch auf entsprechende Entzündungen dann in dem Bereich hindeuten. Ne?
Das ist sicherlich ein ganz hilfreicher Hinweis. Jetzt hoffen wir, dass Nova.
Also, vielleicht noch für die Medizinstudenten und Studentinnen.
Ja.
Hallo. Wichtig auch das Rousing-Zeichen, also Schmerzen im rechten Unterbauch, beim Drücken auf den linken Unterbauch. Das können weitere Anzeichen sein. Und das sogenannte Psoas-Zeichen, also Schmerzen beim Anheben des rechten Beins gegen Widerstand, können eventuell dann auch auf eine Appendizitis hindeuten.
Ah, ja. Wir hoffen, dass Nova sich damit auskennt und jetzt den richtigen Schritt macht. Und
wir hören weiter.
Die richtige Fakultät befragt.
Ja, kann man ist das ja so interdisziplinär sagen? Hier.
Stimmt. Gut, dann hören wir uns den zweiten Teil an. An Novas Eierstöcken diagnostiziert die Gynäkologin einen raumfordernden, über 8 cm großen Tumor. Da das durch Vaginalultraschall gefundene Geschwulst keine oberflächlichen Wucherungen oder eine unregelmäßige Form aufweist, ist die Ärztin jedoch zuversichtlich, dass es sich nicht um eine Krebserkrankung, sondern vielmehr um ein Zystadenom handelt. Je nach Lage und Größe können diese häufigsten gutartigen Tumoren des Eierstocks stechende Schmerzen im Beckenbereich verursachen, auch wenn sie meist unauffällig bleiben und dann eher zufällig entdeckt werden. Aufgrund der heftigen Schmerzepisode empfiehlt Wensing dennoch die rasche Entfernung der mit Flüssigkeit gefüllten Zyste und vereinbart mit Nova bereits für den nächsten Tag eine ambulante Laborotomie, bei der der Tumor durch die Bauchdecke entfernt werden soll. Der von der Ärztin selbst durchgeführte minimalinvasive Eingriff verläuft komplikationsfrei und nach einer Nacht in der Privatklinik soll Nova entlassen werden. Doch Nova hat nach der erfolgreichen OP noch größeres Vertrauen zu ihrer Ärztin und fragt Dr. Wensing bei der morgendlichen Visite auch hinsichtlich ihrer Kopfschmerzen, der wiederkehrenden Gleichgewichtsstörungen, aber vor allem im Hinblick auf die sich zuspitzenden Sehstörungen um ihren medizinischen Rat. Dr. Wensings erster Verdacht zielt auf Migräne ab. Alle 3 genannten Symptome würden sich durch diese neurologische Erkrankung, an der rund 10% der Bevölkerung leiden, erklären lassen. Noch dazu weiß die Gynäkologin aus eigener Praxis, dass Frauen rund 3-mal so häufig von den peinigenden Kopfschmerzattacken betroffen sind als Männer. Sie verschreibt Nova Schmerzmittel, überweist sie aber vorsorglich auch an eine ihr bekannte Augenärztin um auf Nummer sicher zu gehen und keine denkbare Ursache auszuschließen. Nachdem sich Nova zu Hause 2 weitere Tage von dem kleinen Eingriff an ihrem Unterleib erholt hat, konsultiert sie die empfohlene Augenärztin, Frau Dr. Blum. Nachdem die Fachärztin Novas Pupillen mit Augentropfen erweitert hat, beginnt sie den Augenhintergrund ihrer neuen Patientin mit einem Ophthalmoskop, einem medizinischen Gerät, das die Betrachtung des inneren Auges, insbesondere der Netzhaut, des Sehnervenkopfes und der Blutgefäße ermöglicht, zu untersuchen. Während dieser Untersuchung bemerkt Dr. Blum eine ungewöhnliche Masse an der Netzhaut von Novas rechtem Auge. Um das Gefäßsystem des Auges und die Durchblutung der Netzhaut zu beurteilen und die genaue Natur der Masse zu bestimmen, entscheidet sich Blum für eine Fluoreszenzangiographie, eine Kontrastmitteldarstellung der Strukturen des Augenhintergrundes. Sie injiziert ihrer Patientin Fluoreszein, einen lichtempfindlichen Farbstoff, der die Eigenschaft besitzt, bei Beleuchtung mit einem speziellen Laser zu fluoreszieren. Das so ausgesendete Licht kann von einer Kamera aufgenommen und zur Darstellung der mit dem zuvor gespritzten Kontrastmittel angereicherter Strukturen genutzt werden. Durch Novas Blutkreislauf verteilt sich das Fluoreszein in ihrem gesamten Körper und durchströmt nach kürzester Zeit auch die Gefäße des Auges. Nun beleuchtet die Augenärztin den Farbstoff mit blauem Licht, um beispielsweise undichte oder aber unerwünschte neu gebildete Blutgefäße sichtbar zu machen. Mit einer speziellen Kamera wird durch die mit einer weiteren Dosis Augentropfen erweiterte Pupille der Netzhaut beobachtet. Nachdem sich der Farbstoff in den Gefäßen der Netzhaut und der Aderhaut verteilt hat, schießt die Medizinerin in kurzer zeitlicher Abfolge mehrere Fotografien. Die Ergebnisse bestätigen die Existenz eines Hämangioblastoms, eines zwar meist gutartigen, aber potenziell gefährlichen Tumores der Netzhaut, den Dr. Blum nun eindeutig für die Ursache von Novas Symptomen hält. Doch als sie am übernächsten Morgen wieder ihrer Gynäkologin gegenüber sitzt, hat diese tiefe Sorgenfalten auf der Stirn. Die Diagnose zweier unabhängiger Tumorerkrankungen in weit voneinander entfernten Körperregionen bereitet der erfahrenen Frauenärztin Kopfzerbrechen und sie macht sich große Sorgen um ihre junge Patientin. Da sie sich regelmäßig fortbildet, kennt sie sich wesentlich besser als viele ihrer Kolleginnen auf einem ganz speziellen Gebiet der Humanmedizin aus, dem Feld der seltenen Erkrankungen. Sie kann die am Rande der Verzweiflung stehende Nova beruhigen und verspricht ihr, sie auch weiterhin auf ihrem Weg zu begleiten. Durch ihre persönlichen Kontakte zu Medizinern der Uniklinik RWTH Aachen hat sie bereits 1,5 Wochen später die Möglichkeit zu einem telefonischen Konzil mit dem Leiter des dortigen Zentrums für seltene Erkrankungen. Martin Mücke findet trotz seines überquellenden Terminkalenders Zeit, sich den unerklärlichen Krankheitsfall der jungen Fotografin schildern zu lassen und merkt schnell, dass Frau Dr. Wensing und ihre Facharztkollegen das ihnen zur Verfügung stehende Wissen bereits ausgeschöpft haben. Der zweite Teil der Geschichte um Nova beginnt ja erstmal mit einem Riesenschreck. Ein 8 cm großer Tumor.
Schon eine entsprechende Größe, ne?
Der glücklicherweise, wenn ich es richtig verstehe, alles, was sozusagen mit einem guten Rand, einer glatten Oberfläche gesehen wird, sieht man erstmal als gutartig an, ja? Ist das so?
Hat noch verschiedene, also man muss halt gucken, wird das durchblutet und so weiter, gibt es vielleicht noch andere Bereiche, die da eine Rolle spielen. Aber dieses Runde ist natürlich schon was, wo man denken könnte, das könnte was Gutartiges sein. Aber da muss man trotzdem immer weiter nachgucken. Ne?
Und wie ist es bei eurer Sprachregelung? Würde man etwas, das man eben noch nicht genau einordnen kann, im Spanischen zum Beispiel wird alles erstmal Tumor genannt. Ist das im Deutschen auch so? Nennt man ja, das etwas, ist ja, was man nicht genau einordnen kann, erstmal Tumor?
Etwas, was schnell wächst, ne, zum Beispiel, was raumfordernd ist, das ist halt ein Tumor. Ne, und jetzt ist es ja erstmal wichtig, ist es ein gutartiger Tumor oder ist es ein bösartiger Tumor?
Also worauf ich grundsätzlich hinaus will, ist, dass der Patient, die Patientin, einfach bei der Nennung dieses Begriffs Tumor gefriert man.
Ja.
Und fürchtet sich. Deshalb frage ich, nennt man, wenn man etwas sieht, etwas Raumforderndes, ein Geschwulst, ein nimmt man dieses Wort, diesen Begriff in den Mund als Arzt oder sagt man, wir sehen hier etwas, das könnte eine Zyste sein, nein, Myom ist an der Gebärmutter, das könnte eine Zyste sein.
Genau, ich formuliere das auf jeden Fall immer sehr, sehr vorsichtig, weil wenn du dieses Wort in den Mund nimmst oder eine Erkrankung vielleicht auch benennst, dann wird danach geguckt, auch gegoogelt. Tumor ist ja eher negativ besetzt, beladen,
absolut. Ne?
Oder besetzt und dann beginnt ja das Kopfkino bei dem Patienten.
Genau, das meine ich, darauf wollte ich hinaus.
Und deswegen ist es halt erstmal wichtig, das ganz, ganz vorsichtig erstmal zu besprechen und dann halt möglichst schnell dann auch die Diagnostik durchzuführen, um dann zu wissen und Klarheit zu bekommen.
Womit man es da zu tun hat.
Genau, und du hast ja nochmal gesagt, also der Tumor selber, ist der jetzt gutartig oder bösartig? Bei gutartigen Tumoren, da ist vor allen Dingen das Charakteristikum, diese Tumore wachsen häufig dann langsam. Ne, die sind auch klar abgrenzbar und dringen nicht in andere Gewebe ein. Das ist so ganz, ganz wichtig. Dann, sie breiten sich vor allen Dingen auch nicht auf andere Körperteile aus. Also das Thema der Metastasierung dann auch, ne?
Was man Streuen nennt.
Ja,
aber das bedeutet aber grundsätzlich immer, dass dieses tumoröse Gebebe in den Blutkreislauf gerät. Ne?
Ja, oder Lymphkreislauf. Ja. Also, ne? Also das, oder wenn es in dem freien Bauch sich ergibt, ne? dann kann das halt auch im Bauchraum überall dann weiter auftreten und weiter wachsen oder neue Zellen bilden. Dann, ne? Und Beispiele für die gutartigen Tumoren, die hat ja auch wahrscheinlich schon mal jeder gehört, das sind die Lipome, also die Fettgewebstumoren, ne? Oder Myome, du hast das auch gerade schon gesagt, das sind ja die Muskelgewebetumore.
Ja.
Oder Adenome, also zum Beispiel, das sind so Drüsentumore, die dann auftreten können, ne?
Die aber auch eben gutartig sind.
Ja.
Also um die man sich nicht sorgen muss.
Und wenn man dann halt die bösartigen Tumore, das können wir vielleicht jetzt auch nochmal im Kontext sehen, die wachsen halt schnell, diese Tumoren. Die sind oft unregelmäßig geformt und können auch in das umliegende Gewebe dann eindringen und das vor allen Dingen auch zerstören.
Ja.
Und die metastasieren halt dann auch, ne? Also können metastasieren. Nicht alle Tumoren metastasieren, aber können auch metastasieren. Das heißt, das breitet sich dann auf andere Körperteile aus. Beispiele hier, das Karzinom, ne? Tumoren, die von sogenannten Epithelzellen dann ausgehen. Die Sarkome, das sind Tumoren, die von Bindegewebe, Knochen oder Muskeln ausgehen. Und vielleicht auch die Lymphome, das sind diese Tumoren des lymphatischen Systems. Die man da auch nennen muss. Ne?
Glücklicherweise haben wir es hier mit einer Zyste zu tun. Eine Zyste, die eine Flüssigkeitsansammlung umhüllt.
Ja, genau.
Und die kann... Jetzt sage ich einfach mal auch glücklicherweise minimalinvasiv entfernt werden. Minimalinvasiv bedeutet immer die kleinstmögliche Verletzung des Körpers, um einzudringen und etwas zu entnehmen, oder?
Ja, genau. Also diese minimalinvasive Chirurgie, also es umfasst vor allen Dingen Verfahren, die möglichst kleine Eingriffe in den Körper verbunden sind, also kleine Schnitte dann, ne? Kleine Einschnitte anstelle von großen Schnitten, wie man das vielleicht früher dann auch gemacht hat. Man hat die Möglichkeit, auch mittlerweile Verwendung von Kameras und speziellen Instrumenten dann auch einzusetzen, also den sogenannten Endoskopen als Kameras, ne? Und die liefern dann halt auch entsprechend schon Echtzeitbilder von diesem Operationsgebiet. Und dann kann man dann mit diesen neuartigen Instrumenten dann auch präzise Eingriffe dann ermöglichen, weil man dann halt auch ganz klein und fein arbeiten kann.
Das heißt, durch mehrere Schnitte werden Werkzeuge und eben eine Kamera eingeführt.
Genau.
Das heißt, über eine kleine Öffnung eine Kamera und vielleicht zwei kleine Öffnungen.
Im Bauchraum, genau. Dann hast du drei kleine Schnitte für den im Bauchraum dann zum Beispiel. Und dann kannst du halt schön arbeiten mit diesen Geräten, kannst dann halt auch kleine Schnitte durchführen und so weiter und hast dann nicht
also
mehr
ein
diese
Schneide-
Riesen-
und ein Rausholwerkzeug, genau. Und dann noch ein Verödungswerkzeug.
Kannst also alles durch diese kleinen Löcher da machen. Also das ist schon toll, was mittlerweile geht. Also wenn ich überlege, ich hatte auch eine Blinddarmoperation, dann ist das ein relativ großer Schnitt gewesen früher noch. Und heute, das ist ja ganz klein, auch zum Beispiel auch bei Leistenoperationen oder irgendwelchen Sachen. Oder wenn man halt wir haben ja auch schon häufiger mal über das Thema Endometriose gesprochen. Wenn man da im Bauch guckt, dann kann man das halt ja ohne großen Aufwand mittlerweile machen, ohne dass dann riesen Narben verbleiben dann am Körper.
Da gibt es meist vier Schnitte, einen noch in der im Schambereich. Man nutzt ganz gerne für laparoskopische Eingriffe am Unterleib auch den Bauchnabel oder zumindest diese Stelle.
Dass der Bauch wird ja aufgepumpt, ne? Dass man halt auch den entsprechenden Platz
ist wichtig,
dann hat.
Ja,
ne? Und diese laparoskopische Chirurgie im Bauchraum, da kannst du die Gallenblase mit entfernen, Blinddarmoperationen durchführen, also Hernienoperationen, also Leistenbrüche, ne? Oder andere Chirurgien dann durchführen im Bauchraum.
Der Leistenbruch, sollen wir ganz kurz den Leistenbruch erklären, weil du sagst, ne, Hernien. Es bricht ja nicht wirklich etwas, sondern es öffnet sich. Was öffnet sich genau?
Also da muss man sagen, bei der, wie soll man es einfach erklären?
Ja, ganz so einfach, wie du kannst.
Ja, also ein Leistenbruch tritt auf, wenn sich Gewebe, das ist meistens dann Teil des Darms, durch eine schwache Stelle oder Öffnung dann in der Bauchwand in die Leistenregion dann verschiebt.
Verschiebt ja, oder so durch erklärt. Diese Öffnung ausstülpt.
Ja.
Ne? Und das ist dann die Hernie.
Genau, das ist die Hernie und das ist halt gefährlich, weil wenn dieser Darmbereich oder dieser Darm dann quasi abgedrückt wird, dann kann das halt nekrotisch werden, der Darm kann
nekrotisch
dann
absterben.
Und das ist halt sehr, sehr gefährlich. Ne?
Das
also wenn er sich
Gewebe,
nicht reponieren lässt. Ne? Meistens sind die kleineren Leistenbrüche, also wenn das ein großer Leistenbruch ist, dann ist es meistens so, dass der Darm sich auch wieder rausbewegen kann. Aber bei den kleinen Leistenbrüchen, wo das dann wirklich eingeklemmt wird, dann kann es halt auch gefährlich werden. Dann, ne?
Da muss man dann reagieren. Ich weiß, früher war die Rede von, wir hatten einen Nachbarn, einen älteren Herrn, der durch meine ganze Kindheit hindurch, hieß es immer, der hat einen Leistenbruch und der stülpte das nämlich selber immer wieder zurück. Das heißt, es muss eine große Öffnung gewesen sein, ein großes
ja,
Stück.
Das gibt so, ja, ne, ja. Die haben dann im Bauchraum, es gibt ja die Leistenhernie, du hast auch die Bauchnabelhernien zum Beispiel und so weiter. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Arten. Und dann sieht das so aus wie so ein Ei, ne? Also häufig auch nach Bauchoperationen, wenn das nicht richtig zusammengewachsen ist, die Muskulatur nicht richtig stabil ist, dann stülpt sich das dann raus und das sieht dann echt teilweise gruselig aus, wenn man dann, das sieht auch aus wie so ein Tumor, ne, wenn wir beim Thema waren.
Stimmt, ja, würde einer das nicht gemerkt haben. Aber ich bin froh, dass wir den Leistenbruch jetzt erklärt haben. Bei unserer Patientin geht es ja jetzt den Schritt weiter, dass tatsächlich das Problem mit den Augen geklärt wird, dass sie zum Augenarzt geht. Und da finde ich auch besonders interessant, wie eigentlich Kontrastmittel, ich glaube, das ist auch nicht unbedingt allgemein bekannt, wie Kontrastmittel eigentlich funktionieren. Und es gibt ja auch verschiedene, ne? Es gibt Kontrastmittel, die fluoreszieren, es gibt Kontrastmittel, die radioaktiv sind, die dann zum Beispiel alles Gewebe, das sich schnell teilt, anzeigt. Kannst du uns darüber ein bisschen erzählen?
Ja, also vielleicht erstmal Kontrastmittel sind ja erstmal spezielle Substanzen, die man braucht, einfach um bestimmte bildgebende Verfahren oder Untersuchungen durchzuführen. Also es kann beim Röntgen, beim CT, also der Computertomographie oder beim MRT, bei der Magnetresonanztomographie verbreitet vor allen Dingen eingesetzt werden. Und die helfen vor allen Dingen dabei, verschiedene Gewebe, Organe und aber auch Blutgefäße klarer und deutlicher auf den Bildern dann darzustellen.
Ja? Und manche muss man schlucken und manche bekommt man intravenös.
Genau. Also oral, ne? Das sind das ist vor allen Dingen für Untersuchungen des Magen-Darm-Traktes. Mhm. Ne? Dann haben wir die intravenösen, also über eine Vene, für insbesondere Untersuchungen von Blutgefäßen, aber auch Organen, weil das ja dann relativ schnell dann auch in die Blutbahn dann geht. Dann gibt es aber auch die rektale, also über den After eingeführten Kontrastmittel, manchmal für Untersuchungen des unteren Darms, die dann eingesetzt werden. Und was machen die? Wie funktionieren die Kontrastmittel? Also Kontrastmittel verändern ja die Art und Weise, wie Röntgenstrahlen oder Magnetfelder durch den Körper gehen. Mhm. Und die absorbieren diese Strahlen unterschiedlich stark im Vergleich zu dem umgebenden Gewebe dann. Mhm. Und das ermöglicht dann halt auch die Abgrenzung bestimmter Bereiche und die Beurteilung.
So, dass man sieht, was man sehen möchte oder sehen muss.
Ja, vor allen Dingen wird die Bildqualität verbessert. Also die machen dann bestimmte Bereiche des Körpers auf den Bildern einfach deutlich sichtbarer. Mhm. Zum Beispiel können ja Blutgefäße oder Tumoren dann einfach besser erkannt werden auf diesen Bildern, ne? Genau, und dann hast du ja vorhin schon die verschiedenen Kontrastmittelarten angesprochen. Also wir haben zum Beispiel die jodhaltigen Kontrastmittel. Die werden häufig verwendet bei Röntgen- oder CT-Scans.
Weil das Jod, die Röntgenstrahlen, was macht das Jod?
Ja, also wir können dadurch einfach, also wie vorhin schon erklärt, also die Dichte ist da wieder.
Die Dichte.
Man kann dann halt wieder die einzelnen Gebiete voneinander besser unterscheiden, insbesondere für die Untersuchung von Blutgefäßen und auch den inneren Organen nutzt man gern die jodhaltigen Kontrastmittel. Mhm. Dann haben wir die bariumhaltigen Kontrastmittel. Mhm. Das ist insbesondere für Röntgenaufnahmen des Magen-Darm-Traktes. Die werden aber auch normalerweise getrunken und dann auch rektal verabreicht, also für die Diagnostik des unteren Darms. Und dann haben wir die gadolinium-haltigen Kontrastmittel. Die werden auch bei MRT-Untersuchungen verwendet und besonders zur Darstellung von Weichteilgeweben und also Weichteilgeweben wie beim Gehirn, Muskeln und aber auch von Gelenken.
Wenn es nun heißt, Sie bekommen ein radioaktives Kontrastmittel. Muss ich mich dann erschrecken? Weil das klingt ja erstmal respekteinflößend.
Sollte es auch. Mhm. Also deswegen sollte man da auch total aufpassen. Erstmal, klar, man nimmt da jetzt nicht irgendwie, wie sagt man das, diese Atomstäbe, die dann zerkleinert werden. Und verabreicht die irgendwie, aber radioaktive Kontrastmittel, das sind ja, man nennt das auch Radiotracer oder Radiopharmaka, die werden in der medizinischen Diagnostik verwendet, um vor allen Dingen detaillierte Bilder von Organen und Geweben dann auch nochmal zu erzeugen. Die leuchten dann quasi so auf den Bildern und man kann es dann einfach besser sehen. Das wird dann meistens nicht in der normalen Radiologie gemacht, sondern dann in der sogenannten Nuklearmedizin. Zum Beispiel bei der PET-Untersuchung.
Also die PET-Untersuchung ist die Untersuchung, die sich schnell teilende Zellen anzeigt. Also alles,
zum Beispiel
was ich
Krebs, bei Krebserkrankungen. Ne? Und das sind halt, die sind halt in sehr geringen Mengen radioaktiv. Ne? Also geringe Mengen radioaktive sogenannte Isotope. Ne?
Ja. Also wägt man, gibt es also ein Risiko bei radioaktiven Kontrastmitteln? Wägt man deswegen so genau ab, wann man eine solche Untersuchung ansetzt?
Ja, also da musst du schon aufpassen. Solltest du es auch nicht so häufig machen, gerade diese PET-Untersuchungen zum Beispiel, weil du hast schon eine gewisse Strahlenexposition. Die ist zwar niedrig, aber es gibt trotzdem ein gewisses Strahlenrisiko. Also man muss eine ganz gute, wie sagt man das, Nutzen-Risiko-Analyse dann auch durchführen und die ist halt auch individuell für jeden Patienten. Ne? Mhm. Also da muss man schon drauf achten.
Okay, aber dazu habe ich eine Frage, die mir schon immer unter den Nägeln brennt. Wenn es eine Krebserkrankung gibt, dann ist die normale Reihenfolge CT, MRT und dann meistens nach Therapie ein PET-Scan. Und ich frage mich ganz simpel immer, warum macht man eigentlich nicht sofort einen PET-Scan, um sehen zu können, ob ein Krebs gestreut hat? Also wo es überall im Körper sein könnte. Ganz schlicht.
Puh, ich bin kein Onkologe.
Ach, schade. Nee,
aber also es gibt halt die Reihenfolge erst im Screening, dann das PET-CT hat ja trotzdem auch eine gewisse Risiken, die man da noch hat. Erstmal guckt man ja, was ist das für ein Tumor? Ist der abgrenzbar? Deswegen machst du halt auch die Reihenfolge.
Ja, dann ist
ne?
es natürlich relativ
Und dann, wenn
klar.
du guckst, meistens auch bei Operationen guckst, ja, ist der
ja
Tumor komplett entfernt.
Ja.
Ne? Und dann kannst du halt, wenn der komplett entfernt ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der irgendwie gestreut hat, meistens ja auch nicht so groß. Du guckst dann ja auch auf die Lymphknoten, also Wächterlymphknoten und so weiter.
Genau. Auch nochmal, müssen wir auch nochmal klären.
Das ist ein ganz spannendes Thema und das ist auch super komplex. Deswegen gibt es ja auch den Fachbereich der Onkologie.
Und wir müssen uns jetzt den dritten Teil unserer Geschichte anhören.
Ich bin gespannt.
Ich bin auch gespannt. Als Nova 8 Wochen später in Martin Mückes Sprechzimmer sitzt, nimmt dieser sich viel Zeit, um Novas Krankengeschichte detailliert zu besprechen und alle bisherigen Befunde sorgfältig zu prüfen. Er entscheidet sich, dem bereits eingeschlagenen Pfad weiterzufolgen und die rätselhafte Symptomkombination mit einem interdisziplinären Ansatz zu entschlüsseln. Auch wenn ihn die negativen Befunde der bisher entdeckten Tumore freuen, weiß er doch zu genau, dass der Grad zwischen gut und bösartigem Gewebe bei einer entsprechenden Prädisposition sehr schmal sein kann. Mücke beruft direkt nach der Verabschiedung von Nora eine außerplanmäßige Fallkonferenz für den nächsten Tag ein, an der neben den Kolleginnen und Kollegen aus der Neurologie, Gynäkologie, Ophthalmologie und Radiologie auch Ärzte aus der Chirurgie teilnehmen sollen. Professor Mücke stellt den Fall vor und plant gemeinsam mit den anwesenden Fachärzten die weitere sinnvolle diagnostische, aber auch therapeutische Vorgehensweise. Nach 2 Stunden gibt es einen gemeinsam verabschiedeten Masterplan. Schon für den nächsten Tag bestellt Martin Nova in die Uniklinik und bereitet sie bereits am Telefon auf einen längeren Aufenthalt vor. Am nächsten Nachmittag bringt Marek seine Freundin mit dem Auto nach Aachen und übergibt sie dort in die guten Hände von Martin Mücke und seinem Team. Martin und sein Team haben bereits 2 konkrete Krankheiten im Sinn, die sie gerne mit den entsprechenden Untersuchungsverfahren ausschließen möchten. Um Nova jedoch nicht unnötig zu beunruhigen, bespricht Martin diese Vorgehensweise sehr allgemein und unspezifisch und ohne dabei konkrete Verdachtsdiagnosen zu äußern. Stattdessen klärt er seine Patientin ohne Diagnose über die Möglichkeiten genetischer Tests, bildgebende Verfahren, aber auch invasive Untersuchungsmethoden wie die bereits am nächsten Tag anstehende Lumbalpunktion auf. Da die Neurologin in der Fallkonferenz den dringenden Wunsch äußerte, Nova auf Multiple Sklerose zu testen, startet Novas erster Tag in der Uniklinik mit einem Ausflug in die Röhre. Die MRT-Ergebnisse zeigen Auffälligkeiten im Bereich ihres Kleinhirns und liefern Hinweise auf mögliche Läsionen im zentralen Nervensystem. Diese Befunde könnten auf die vermutete Autoimmunerkrankung MS hinweisen, die das zentrale Nervensystem angreift und eine Vielzahl von Symptomen verursacht. Einschließlich der bei Nova auftretenden Sehstörungen, dem Schwindel und der Störung des Gleichgewichtssinns. Um diese Möglichkeit weiter zu untersuchen, wird nun die bereits geplante Lumbalpunktion durchgeführt. Novas Nervenwasser soll analysiert und auf typische Marker für MS, wie beispielsweise die oligoklonalen Banden, untersucht werden. Die Ergebnisse der Lumbalpunktion sind jedoch nicht eindeutig. Zwar gibt es Anzeichen für eine entzündliche Aktivität im zentralen Nervensystem, doch die typischen Marker fehlen. Kurz nach der Untersuchung verschlechtert sich jedoch Novas Zustand. Die Kopfschmerzen treten nun in kürzeren Abständen auf und die Sehstörungen werden intensiver. Ein Umstand, der allerdings auch Anzeichen für einen durch die Lumbalpunktion hervorgerufenen Mangel an Liquor sein kann, da dieser ja nach der Entnahme vom Körper erst nachproduziert werden muss. Angesichts der MRT-Befunde, die neben den Läsionen auch weitere Tumore im Nervensystem zeigen, wird auch Neurofibromatose Typ 2, NF2 als mögliche Diagnose in Betracht gezogen. NF2 ist eine genetische Erkrankung, die insbesondere im Bereich der Hör- und Gleichgewichtsnerven zur Bildung von Tumoren führt. Obwohl Novas Symptome nicht ganz typisch für NF2 sind, schließt Professor Mücke auch diese Möglichkeit nicht aus und ordnet spezifische genetische Tests an. Diese Tests bleiben jedoch negativ, was die zweite Differentialdiagnose weniger wahrscheinlich macht. 2 Tage später erhält Professor Mücke die endgültigen MRT-Ergebnisse. Sie zeigen Auffälligkeiten im Bereich des Kleinhirns, insbesondere Hämangioblastome, gutartige Tumore, die oft mit bestimmten genetischen Syndromen in Verbindung stehen. Diese gefäßreichen Tumore können auch Schwindel- und Gleichgewichtsstörungen verursachen, was Novas Symptome ebenfalls erklären würde. Nova wird zur weiteren Abklärung an die Neurochirurgie überwiesen, wo eine Biopsie der Tumore durchgeführt wird. In der Zwischenzeit werden weitere genetische Tests durchgeführt, um mögliche Ursachen für ihre Beschwerden zu identifizieren. Die Ergebnisse zeigen eine Mutation im VHL-Gen, das mit einer Erkrankung vergesellschaftet ist, die Martin bisher nicht im Verdacht hatte. Doch die Ergebnisse der genetischen Tests und der Biopsie bestätigen genau diese Diagnose. Nova leidet an Morbus Heppel-Lindau, einer seltenen genetischen Erkrankung, die zur Bildung von Tumoren und Zysten in verschiedenen Teilen des Körpers führt. Der Name Heppel-Lindau geht auf die Entdecker der Krankheit zurück. Eugen von Hippel, ein deutscher Augenarzt, beschrieb die Netzhautangiome erstmals im Jahre 1904. Arvid Lindau, ein schwedischer Pathologe, entdeckte dann 22 Jahre später den Zusammenhang von Netzhautangiomen mit Tumoren des Zentralnervensystems und andere Organe. Nach der gesicherten Diagnose stellt Martin nun einen umfassenden Behandlungsplan auf, der sowohl chirurgische Eingriffe zur Entfernung der Tumore als auch die zukünftige Überwachung durch bildgebende Verfahren und eine genetische Beratung umfasst. Da Morbus Heppel-Lindau eine systemische Erkrankung ist, werden Spezialisten aus verschiedenen medizinischen Fachrichtungen in die Behandlung einbezogen, um sicherzustellen, dass alle Aspekte der Erkrankung abgedeckt sind. Für die Behandlung des Hämangioblastoms an der Netzhaut entscheidet sich Professor Mücke nach Rücksprache mit den Spezialisten für eine Laserphotokoagulation. Der behandelnde Augenarzt Dr. Fischer erklärt der nervösen Nova den Ablauf. Der Eingriff wird unter örtlicher Betäubung durchgeführt, sodass Nova während der Prozedur zwar wach bleibt, aber keine Schmerzen verspürt. Wir werden den Laserstrahl nutzen, um den Tumor zu erhitzen und zu zerstören. Dies kann helfen, die Sehkraft zu stabilisieren oder sogar zu verbessern. Sie könnten während der Behandlung helle Lichtblitze sehen und ein leichtes Druckgefühl verspüren, aber es sollte nicht schmerzhaft sein. Der Eingriff dauert etwa 30 Minuten und verläuft ohne Komplikationen. Nach der Laserphotokoagulation muss Nova für einige Stunden zur Beobachtung in der Klinik bleiben. Nova bemerkt, dass ihre Sicht etwas verschwommen ist, aber Dr. Fischer versichert ihr, dass dies normal sei und sich in den nächsten Tagen bessern werde. In den Wochen nach der Augenoperation kehrt Nova regelmäßig zur Nachsorge in die Klinik zurück. Professor Mücke und Dr. Fischer überwachen ihren Fortschritt genau. Die ersten Anzeichen sind vielversprechend. Die Sehstörungen, aber auch der Schwindel und die Kopfschmerzen nehmen ab. Und Novas Sicht wird allmählich klarer. Eines Morgens, etwa 4 Wochen nach dem Eingriff, steht Nova vor dem Fenster und blickt auf die Straße. Zum ersten Mal seit Monaten sieht sie die Details der vorbeifahrenden Autos und die Blätter der Bäume klar und deutlich. Ein Gefühl der Erleichterung und Freude überkommt sie. Sie nimmt ihre Kamera zur Hand und schießt ein Foto. Novas bester Freund Marek, der sie während der gesamten Zeit unterstützt hat, kommt zu Besuch. Er hat Croissants mitgebracht und in der Wohnung duftet es nach frisch gebrühtem Kaffee. Nova zeigt ihm ängstlich das Bild auf dem Display ihrer Kamera. Marek lächelt breit und nickt aufgeregt. Das ist perfekt. Es ist scharf und glasklar. Du hast es geschafft. Nova überkommt eine Welle der Erleichterung und Dankbarkeit. Wieder strömen Tränen, aber diesmal sind es Freudentränen. Novas Erkrankung erfordert eine lebenslange engmaschige Kontrolle, denn die Neigung zur Tumorbildung wird dauerhaft bestehen bleiben. Doch durch die frühzeitige Diagnose, die effektive Behandlung und eine akribische Tumorkontrolle kann sich die Prognose von Patienten wie ihr enorm verbessern. Wir haben vorhin über diesen erschreckenden Begriff Tumor gesprochen und jetzt haben wir es hier mit einem Syndrom zu tun, das Hippel-Lindau-Syndrom, bei dem es gleich zu einer Vielzahl von Tumoren und Zysten kommen kann. Extrem erschreckend.
Ja, also vielleicht erstmal nochmal zum von Hippel-Lindau-Syndrom. Das ist eine seltene vererbbare genetische Erkrankung, die zur Bildung von Tumoren und auch Zysten, also wir haben ja hier die Eierstockzyste auch gesehen als Beispiel. Das kann halt in verschiedenen Teilen des Körpers auftreten.
Überall im Körper, oder?
Ja, es gibt so Bereiche, wo es halt häufiger auftritt. Ne? Wir hatten ja das im Auge, dieses Netzhaumangiom, also diesen gutartigen Tumor der Netzhaut. Und das führt ja dann auch zu den Sehstörungen, zu Netzhautablösung, aber auch in schweren Fällen zur Erblindung. Oder was wir dann hatten, natürlich hier die Zysten und Tumoren, die können dann asymptomatisch einfach sein, also gar nicht richtig auffallen und keine Probleme machen. Aber die können aber auch zu Schmerzen und Verdauungsproblemen führen. Und sie hatte ja auch dann Unterleibsprobleme gehabt. Ne? Aber es kann halt auch in anderen Fällen im Gehirn oder Rückenmark auftreten. Das sind dann die sogenannten Hemangioblastome. Also es sind gutartige, aber potenziell gefährliche Tumore, die dann Schwindel, Kopfschmerzen, Gleichgewichtsstörungen auslösen können.
Einfach weil sie raumfordernd sind und dann stören, also auf Nerven drücken, Druck verursachen.
Genau. Und dann haben wir halt auch Bereiche der Nieren, also hier können Nierenzellkarzinome auftreten.
Das bedeutet?
Also das sind potenziell bösartige Tumoren, die hier auftreten können. Und
weil sie in das Gewebe hineinwachsen. Ist das Karzinom.
Genau. Und deswegen ist hier auch ganz wichtig, also generell wichtig auch bei dieser Erkrankung, dass man möglichst immer engmaschig kontrolliert, dass man da auch nochmal Ultraschall macht, MRT, also bildgebende Verfahren dann auch nochmal einsetzt,
dass man das nicht zu verpassen. Dass man immer ein komplettes Scan hat, Und dabei, diese Unterscheidung, ich komme nochmal zurück, ich hatte gefragt nach gutartig, bösartig. Der Fakt, dass gutartiges Tumorwachstum immer auch umschlagen kann in bösartiges Wachstum. Wie erklärt sich das?
Ja, wenn die Krebszellen sich halt dann verändern und dann unkontrolliertes Wachstum dann plötzlich entsteht, dann ist es halt jetzt nicht mehr ein abgegrenzter Bereich, sondern ein sogenannter infiltrierender, also dass es in andere Gewebe reingeht. Wir haben ja vorhin da auch schon mal drüber gesprochen.
Dann nennt man es erst bösartig.
Genau,
ist meine Frage.
Wenn der Tumor dann plötzlich anders ist, ne? Also der ist dann, wir hatten ja vorhin schon mal drüber gesprochen, der gutartige Tumor, der breitet sich nicht auf andere Körperteile aus, der bösartige
tut dies
und metastasiert vielleicht dann auch noch, ne? Wir haben da ein schnelles Wachstum, das kann am Anfang bei gutartigen Tumoren so sein, dass das ein langsames Wachstum ist meistens so. Und meistens, du hast ja vorhin auch schon mal drüber gesprochen, das Thema der Kapsel, oft haben die eine klare Grenze oder Kapsel, die sie dann halt auch von diesen umliegenden Geweben dann trennt. Ne? Und das andere ist halt dieses invasive Wachstum und diese unregelmäßige Form. Ne? Also die haben keine klaren Grenzen dann mehr.
Ja. Also es gibt ja verschiedene Krebsformen. Es gibt ja durchaus auch die Krebsform, die nach langen oder eben langwährenden Entzündungen, dass Zellen, die unter langem Stresseinfluss, Sauerstoffmangel existieren, dann eben konvertieren in Krebszellen, so auf die Art eines Terroristen, der sagt, ihr anderen Zellen, ihr könnt ja weiter hier in dieser schlechten Luft weitermachen. Ich erinnere mich an mein archaisches Programm, als wir uns noch, ne, als wir Einzeller waren und uns dann geteilt haben, ich teile mich, ich mache weiter. Mir ist es wurscht, ob der gesamte Organismus überlebt. ich kämpfe für mich. Und dann teilt sich die Zelle und teilt sich.
Ja, und das ist ja zum Beispiel das Thema der Leukämien, ne? Also wo man dann halt auch verschiedene Arten der Leukämien hat, ne? Und wo man zum Beispiel bei spezifischen Leukämien dann halt relativ schnelles Zellwachstum hat und das dann halt auch relativ schnell zum Tode führen kann. Ne?
Ja, und alle Krebsformen haben unterschiedliche Ursachen. Hier ist es ein Protein, das normalerweise das Zellwachstum reguliert. Und dieses Protein, wird das gar nicht hergestellt oder ist das liegt das fehlerhaft vor? Gibt es so etwas überhaupt oder gibt es zu wenig davon?
Also das von Hippel-Lindau-Syndrom, das ist eine Mutation in dem sogenannten VHL-Gen und das liegt auf dem Chromosom 3, also für die Genetiker unter uns. Und diese Mutation führt dann zu einer Fehlfunktion des Proteins. Also das normalerweise das Zellwachstum ja dann auch reguliert, was dann halt zur Bildung von den Tumoren und Zysten führt. Also es ist eine Fehlfunktion einfach des Proteins.
Wenn nicht alles ganz genau funktioniert. Auch diese Erkrankung ist eine, die von der ich mir vorstelle, dass sie eben oft nicht diagnostiziert wird. Und dass möglicherweise auch Tumore isoliert diagnostiziert werden und das drumherum.
Nicht im Kontext gesehen wird, meinst du, ja.
Ja.
Also, genau. Und deswegen ist es hier halt einfach auch wichtig. Also, wenn jetzt Tumoren an verschiedenen Stellen plötzlich auftauchen und die
wenn
doch unterschiedlich sind,
werden,
ne? Wenn die
ne, wenn
entdeckt
sie
werden.
Auch überhaupt Probleme, das hatten wir ja eben, dass sie überhaupt zu Symptomen führen, also spürbar sind für den Patienten, für den Betroffenen.
Wir haben ja die asymptomatischen Tumoren, die dann vielleicht da sind, aber keinen wesentlichen Effekt zeigen.
Und vielleicht dann erst, wenn sie bedrohlich sind.
Genau. Ja, und dann müssen wir vielleicht hier auch nochmal eingehen, wie funktioniert das jetzt weiter mit dem Leben mit so einer Erkrankung? Also ich habe ja vorhin schon gesagt, die Überwachung und die regelmäßige Kontrolle ist einfach wichtig. Also durch Bildgebungsverfahren, auch die Augenuntersuchung, ne? Dass man halt auch die Netzhaut entsprechend anguckt, aber dann halt auch, wenn was gefunden wird, chirurgische Eingriffe, um die Tumoren zu entfernen, in den entsprechenden Organen natürlich dann auch. Das hat aber dann auch ein entsprechendes Risiko. Und dann halt auch das Thema der medikamentösen Therapie, ne? Also Blutdruckkontrollen, Behandlung von Bluthochdruck durch, wenn zum Beispiel ein Pheochromozytom ein Pheochromozytom, also wenn zum Beispiel, also das sind ja Tumoren, die Hormone produzieren und die führen dann entsprechend zu Bluthochdruck. Die sind meistens dann in den Nebennieren zu finden. Die können dann zu Herzklopfen, Schwitzen, Kopfschmerzen und so weiter führen. Und da muss man dann halt oder kann dann halt auch medikamentös gegengesteuert werden. Also gezielte Therapien sind dann einfach wichtig.
Ja, mir fehlen ein bisschen die Worte, weil das eine solche umgreifende, raumgreifende Erkrankung ist.
Wortwörtlich, ne?
Ja, ja. Die vor allen Dingen, glaube ich, extremen Stress auslöst und ich mir vorstellen kann, dass Betroffene eine wirklich gute Unterstützung brauchen oder eben auch Methoden finden müssen, um mit Furcht umzugehen, mit Angst umzugehen vor jeder nächsten Untersuchung.
Ja, oder wenn du dann plötzlich feststellst, da ist irgendwie was Neues und dann immer in dieser Angst zu leben, ja, du hast recht, das ist eine sehr, sehr große Belastung für die Betroffenen und deswegen, ja, diese Erkrankung und dann halt auch immer das Thema, auch schon wieder ein chirurgischer Eingriff vielleicht und die Gefahr, dass das irgendwo anders in einem anderen Organ auftritt, wo vielleicht nicht direkt operiert werden kann. Also es sind ja verschiedene Aspekte, die da eine Rolle spielen.
Aber es gibt auch, wir haben über die Laparoskopie gesprochen, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten des Eingriffs, also des chirurgischen Eingriffs, der eben nicht immer, wie wir es vorhin auch sagten, bedeutet, dass ein großer Schnitt gemacht wird, dass invasiv gearbeitet wird. Und ihr habt viele, viele Möglichkeiten, um an Orte zu kommen und etwas zu entfernen, was entfernt werden muss.
Hm. Ja, und Form, ne? Also wir haben, genau. Also die chirurgischen Eingriffe oder die chirurgische Entfernung ist ja die bevorzugte Methode zur Behandlung des von Hippel-Lindau-Syndroms.
Ja.
Also insbesondere bei den Tumoren und den Zysten natürlich dann. Und dann gibt's halt das Thema der Embolisation zum Beispiel. Also das ist eine Methode, die Embolisation, die verwendet werden kann, um die Blutversorgung eines Tumors dann zu blockieren, was dann halt zu einer Schrumpfung führt, je nachdem wie groß der Tumor zum Beispiel ist. Mhm. Oder die Lasertherapie, also bei den Netzhautangiomen, also die Tumoren der Netzhaut, haben wir da auch schon mehrfach jetzt drüber gesprochen. Ja. Und das kann dann eine sogenannte Laserkoagulation sein oder verwendet werden, um das Wachstum dann des Tumors zu stoppen.
Koalugation, die Laserkoalugation.
Koagulation.
Du kannst es einfach viel besser.
Also also was passiert bei der Laserkoagulation? Da wird quasi so ein fokussierter Laserstrahl verwendet, um das Tumorgewebe dann gezielt zu erhitzen und zu veröden. Das ist die, also koagulieren,
ja.
Also das Veröden. Und das führt dann zur Schrumpfung des Tumors und verhindert dann das weitere Wachstum. Und das kann man halt mit so einem Laser super gut machen. Und das ist eine fantastische Behandlungsmethode, gerade für diese Netzhautangiome.
Mhm. Was uns heute alles möglich ist, wenn man überlegt, dass früher die Verödung, ja, von Gewebe, von einer Wunde nur durch Hitze möglich war, nur durch, wenn es was Kleines war, durch einen glühenden Draht, und jetzt verfügen wir über solche Mittel. Und es gibt noch mehr, Arten.
Ja, also wir haben zum Beispiel auch die Radiotherapie, also eine Art der Strahlentherapie, die eingesetzt werden kann, um das Wachstum von Tumoren zu kontrollieren. Wir haben ganz spezifische medikamentöse Therapien, um
auch. Und ganz kurz, auch Strahlentherapie wird ja auch immer weiter perfektioniert.
Genau, dass das lokalisiert ist und nicht auf andere Gewebe übergeht. Je nachdem, wo das ist, zum Beispiel auch in der Therapie von Gehirntumoren werden dann auch so entsprechende Masken angefertigt, wo man dann halt auch direkt sieht, wo man dann eine bestimmte Therapie hinbringen möchte. Aber trotzdem, jede Therapie kann halt auch Nebenwirkungen haben. Und deswegen, klar, eine Operation, wo du was sauer rausschneiden kannst und dann ist es weg, ist immer noch
ist die einer größte der Erleichterung. Erleichterung, ne?
Ja.
Mhm.
Genau. Ja.
Es sind eben einfach immer wirkliche Erkrankungen, wirkliche Einschränkungen, die Betroffenen in Angst und Schrecken versetzen und im Zweifelsfall ihr Leben, ihr weiteres Leben stark beeinflussen und einschränken. Genau. Das ist so, man muss es so sagen.
Vielleicht noch abschließend das Thema Kryotherapie könnte man auch nochmal vielleicht nehmen als eine weitere Therapie, die eingesetzt wird. Was passiert da? Bei der Kryotherapie wird dann ein extrem kaltes Gas, also wie quasi flüssiger Stickstoff, verwendet, um das Tumorgewebe dann halt auch ganz spezifisch zu zerstören und die Methode zu vereisen. Und diese Methode ist besonders nützlich halt für kleinere Tumoren und kann auch minimal invasiv durchgeführt werden, also mit wenig Schädigung.
Der Hoffnungsschimmer bei Erkrankungen wie diesen ist die schnell voranschreitende Entwicklung, die Möglichkeiten, die die Medizin hat und über die sie in Zukunft verfügen wird. Ich möchte damit schließen, Martin. Ich danke dir für diese wirklich tollen Erklärungen, die du geliefert hast, eine solche Vielzahl jetzt gerade. Und wir sehen uns schon bald wieder.
Ich freue mich sehr drauf. Hat auch Spaß gemacht.
Und das heißt, wir hören uns bald wieder.
Martin, wir hätten fast das Wichtigste heute vergessen. Wir haben auch noch eine Nachricht an die Leute da draußen, richtig?
Mhm.
Du musst mir mal kurz helfen, du bist ja hier das wandelnde Fremdwörterlexikon. Was heißt Hibernation? Die Zeit läuft ab jetzt.
Winterschlaf.
Richtig. Und weißt du, worauf ich so richtig Bock habe?
Auf Hibernation.
Genau das. Und das machen wir jetzt auch. Wir hören uns im neuen Jahr wieder, ihr Lieben da draußen. Und bis dahin, passt gut auf euch auf.
Frohe Weihnachten.
Und einen geschmeidigen Rutsch ins neue Jahr.
Bleibt gesund.
Sie hörten Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln.
Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.